Ich stehe hier gerade im Verlagshaus des Handelsblatts, genauer gesagt im Tonstudio. Und wenn ich dieses nach dem Podcast gleich verlasse, erwarten mich weiterhin gähnend leere Gänge. Stand jetzt empfiehlt die Mediengruppe weiter die Arbeit aus dem Homeoffice. Wer nicht hier sein muss, ist zu Hause. Doch immer öfter hört man in den Videokonferenzen, künftig könnte es hier wieder voller werden. Wahrscheinlich nie so voll wie vor der Pandemie, aber der Großteil der Kollegen möchte circa die Hälfte der Woche vom Büro aus arbeiten. Und damit ist man hier natürlich absolut nicht allein. Der Trend geht zu hybriden Arbeitsmodellen. Laut einer Studie der Universität Konstanz wollen 26% der Befragten 2 Tage die Woche ins Homeoffice, 20% wollen sogar direkt komplett dort bleiben. Homeoffice oder Büroalltag, je nach Gusto, das ist ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Doch wie kann eine sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz gelingen? Wie sieht ein gelungenes Modell zwischen Homeoffice und Büroalltag aus? Und wie verändern sich dadurch die Führung, die Ansprüche an das Büro und die technische Ausstattung? Alles Fragen, die mein heutiger Gast ganz sicher beantworten kann.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich, dass Bernhard Fauser, Managing Director für Zentraleuropa bei HP, sich heute die Zeit nimmt, mit uns zu sprechen. Guten Morgen, Herr Fauser.
Guten Morgen, Frau Springfeld.
Demnächst könnte also wieder beides möglich werden, Homeoffice und Büroalltag. Und HP hat ja Büros auf der ganzen Welt. Und in dem ein oder anderen Standort ist die Rückkehr vielleicht schon längst passiert. Wenn Sie so über die gesamte Gruppe gucken, was wurden da in letzter Zeit für Erfahrungen gesammelt?
Natürlich gibt es in Asien oder in anderen Ländern, wo die Impfrate nach oben geschnellt ist, wo die Infektionsrate nach unten gegangen ist, durchaus heute schon wieder die Rückkehr ins Büro. Allerdings muss ich auch sagen, noch sehr verhalten. Wir gehen damit sehr, sehr vorsichtig um und haben damit eben auch gewisse Richtlinien gegeben, ob das jetzt Tragen von FFP2-Masken im Büro sind oder eben natürlich auch sehr vorsichtig das Hochfahren der Büros beobachten und derzeit erst mit ca. 50% der Belegschaft in den Ländern, wo wir die Büros öffnen, wieder zurück in die Büros gehen.
Die Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind das auch so Zahlen, wo Sie sagen würde, ja, das ist auch so das, was ich in meinem Umfeld wahrnehme von Ihren deutschen Kollegen, dass ein paar ganz zu Hause bleiben wollen, dass ein paar nur ein paar Tage kommen möchten?
Absolut. Also auch wir haben uns das Recht rausgenommen, unsere Mitarbeiter in so einen Prozess mit einzubeziehen. Auch wir haben Umfragen gemacht bei uns in der Belegschaft und da kam deutlich zurück, dass natürlich der Wunsch, zurückzukehren ins Büro, absolut im Vordergrund steht. Aber es kam auch deutlich, das, was Sie von der Uni Konstanz bestätigt haben, heraus, dass Personen, die in der Vergangenheit 5 Tage im Büro gearbeitet haben, durchaus heute offen sind, maximal 3 bis 4 Tage wieder zurückzukommen ins Büro.
Jetzt stelle ich mir vor, HP hatte einen entscheidenden Vorteil, als es ab ins Homeoffice ging. Es war wahrscheinlich zumindest schon mal genug Hardware für alle da. Das ist der Vorteil. Aber davon mal abgesehen, wie kann Ihrer Meinung nach künftig diese hybride Arbeitsweise zwischen Büro und Zuhause vom Arbeitgeber bestmöglich unterstützt werden, wenn man nicht gerade HP ist?
In der Tat, man macht es immer so fest an der technischen Ausstattung. Das ist mit Sicherheit eine Basis, auf die man sehr gut aufbauen kann. Dass die Voraussetzung war, in der Tat, jeder Mitarbeiter hat ein mobiles Endgerät gehabt und konnte von einem Tag auf die andere eben von zu Hause arbeiten. Aber das war nicht allein ausschlaggebend für einen reibungslosen Übergang. Ausschlaggebend für den reibungslosen Übergang war, es war schon immer in unserer Firmenkultur verankert, dass wir eine Zusammenarbeit hatten, die auf Vertrauensbasis basiert. Und ein flexibles Arbeiten war auch in der Firmenkultur verankert oder ist in der Firmenkultur verankert.
Jetzt ist das immer leichter gesagt als getan. Ich kann natürlich sagen, hey, wir haben hier eine klasse neue Policy in unserem Unternehmen. Wir haben jetzt hier ganz viel Vertrauen zueinander und agil arbeiten wir dabei auch noch. Da steckt ja mehr dahinter. Wenn Sie so in Ihren Arbeitsalltag gucken, an welchen Stellen haben Sie das Gefühl, kann man dieses Vertrauen wirklich aktiv fördern?
Das geht aus meiner Sicht natürlich auch mit der Art und Weise, wie Arbeiten delegiert werden, wie Arbeiten oder Ziele vergeben werden. Also dieses Arbeiten nach Zielvorgabe ist ein wesentlicher Bestandteil. eben nicht ein Control und Inspect, wo ein Manager ständig drauf guckt und direkt vorgibt, wie Dinge durchgeführt werden müssen, sondern eben diese Vertrauenskultur muss eben aufgebaut werden. Und das kann zum einen durch eine Zielvereinbarung geschehen und eben einen regelmäßigen Dialog zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter beinhalten, um eben zu schauen, auf welchem Korridor bewegt sich denn der Mitarbeiter. Und was aus meiner Sicht aus noch sehr entscheidend ist, Sie müssen eine Firmenkultur haben, die auch Fehler erlaubt. Weil durch eine Zielvergabe und eine Vertrauensbasis passieren Fehler und durch Fehler kann man lernen und nur so schaffen Sie auch eine Vertrauensbasis.
Da höre ich auch ein bisschen raus, Führung ist ein ganz großes Thema. Wenn es um Zielvereinbarungen etc. geht, die macht man ja meist gemeinsam mit seinem Vorgesetzten. Wie hat sich da die Führungskultur verändert? Auch Sie sind schon einige Jahre im Job. Wenn Sie selbst auch so zurückgucken auf Ihre persönliche Laufbahn, wie haben vielleicht sogar Sie sich da ganz ehrlich verändert in den letzten Jahren?
Natürlich haben sie die verändert und natürlich sehen wir jetzt gerade in dem letzten Jahr eine deutliche Veränderung. Man sagt ja immer, man kann von Älteren lernen und der Erfahrene ist da mit Sicherheit derjenige, der dem Jüngeren, dem Neueren im Unternehmen die wichtigen Dinge mit auf den Weg gibt. Das hat sich aus meiner Sicht auch deutlich im letzten Jahr verändert. Junge Leute, die agil, die Digital Native sind, die mit der digitalen Umwelt aufgewachsen sind, sind hier mit Sicherheit auch diejenigen, die von älteren Mitarbeitern oft gefragt werden und sagen, hey, wie machst du das? Wie gehst du mit diesen ganzen Tools um, mit der kollaborativen Vorgehensweise, mit Chat-Tools, mit sozialen Medien? Und da sehe ich schon eine sehr große Umkehr. Und das ist auch ein Thema, was wir natürlich im Unternehmen sehr stark fördern durch Mentoring. Mentoring ist ja auch etwas, was in der Regel ältere, erfahrene Mitarbeiter, jüngeren Mitarbeiter mit auf den Weg geben. Aber hier ist auch ein Element drin, was auf einem Reverse-Mentoring passiert, eben, dass auch der Mentor vom Mentee eben lernen kann. Und da achten wir in diesem Umfeld auch sehr, sehr stark drauf. Und das hat sich deutlich verändert in den letzten Jahren, aber auch die Art und Weise, wie wir zusammengerückt sind. In der Vergangenheit haben sich eben Teams eher lokal gebildet und durch diese Zusammenarbeit, die wir heute in den virtuellen Welten gehen, haben wir eine ganz andere Art der Zusammenarbeit, die weit über Landesgrenzen und Kulturkreise hinweg geht.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die Seite der Führung gesprochen. Wie ist es denn andersrum? Welche Dinge erwarten denn jetzt wiederum die Arbeitnehmer? Wie hat sich da vielleicht auch das Selbstbewusstsein der Arbeitnehmer in den letzten Monaten gegenüber ihrer Arbeit verändert?
Ich denke, was sich stark verändert hat, ist der Einsatz von Audio- und Video-Dingen. Also wie geht man damit um? Ich glaube, das haben wir alle erst lernen müssen. Das andere Thema, was wir sehen, ist, die Mitarbeiter haben festgestellt, es fehlen Dinge. Diese Kollaboration kann eben nur zum Teil digital stattfinden. Sie muss nachher wieder später in dem Büro stattfinden. Und damit verändern sich natürlich auch Büros in der Zukunft. Sie werden stärker zu einem Kollaborationsumfeld, wo man zusammenkommt, um sich mit Kollegen agil zu treffen, dynamische Meetings zu haben, die durchaus auch in hybrider Form stattfinden können. Teile wählen sich von außen ein, Teile sind im Büro in diesen Meetings. Aber das Büro als Arbeitsplatz, in dem man 5 Tage die Woche gearbeitet hat, wird aus meiner Sicht deutlich aussterben.
Ich hatte zuletzt ein Interview mit einem Mitarbeiter von Indeed, eine große Karriereplattform, die gesagt haben, okay, wir haben diesen Button Homeoffice wird angeboten, hinzugefügt bei den Jobangeboten und der wird extrem oft ausgewählt. Wenn Sie sich die Entwicklung anschauen, würden Sie Unternehmen raten, okay, ihr müsst Homeoffice anbieten und die Lösungen dafür, weil sonst habt ihr im Kampf um die besten Talente einfach keine Chance?
In der Tat, also es gibt durchaus auch mir vorliegende Aussagen, die sagen, ich würde den Arbeitgeber wechseln, wenn er das nicht anbieten würde. Und das sind ungefähr 1/3 der Befragten, die genau dieses angeben. Allerdings würde ich mir jetzt widersprechen zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Es muss natürlich auch zur Firmenkultur passen. Also ich kann nicht jede Firma von heute auf morgen in ein hybrides Arbeiten wechseln. Also ich denke, da sind Grenzen gesetzt, aber in der Tat ist das eines der Dinge, die sich deutlich verändert hat. Also dieses hybride Arbeiten, die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten, ist ein Kriterium, was wir bei jungen Talenten auf jeden Fall sehen, aber auch sich durch die gesamte Belegschaft fortsetzt. Das andere Thema ist, was ich natürlich auch sehe, und geht jetzt in einen komplett anderen Bereich, ist, wie nachhaltig ist heute ein Unternehmen? Und das ist für mich ein weiteres Kriterium, was in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, was vielleicht durch die gesamte Pandemie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber jetzt wieder an Gewicht gewinnt.
Was ich mir überlegt habe, ist auch noch ein weiterer Punkt, insofern, dass wenn wir natürlich sagen, die Bedeutung der Büros nimmt ab, andere Werte werden wichtiger. Was ist denn da mit den großen schillernden Hauptsitzen, die ja oft so ein bisschen als Statussymbol herhalten mussten? Ich weiß nicht, wie die Hauptzentrale von HP aussieht, ob das auch so beeindruckend ist. Glauben Sie so ein bisschen, das Gebäude als Statussymbol hat ein bisschen ausgedient und was tritt dann an dessen Stelle?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich wurde da von einem Kollegen mal drauf gestoßen, der gesagt hat, ich habe jetzt hier in einem Unternehmen angefangen auf Vorstandsebene und ich habe noch keinen einzigen Mitarbeiter getroffen, weil er nur in dieser Pandemie eben in diesem Unternehmen onboardet ist. Und er hatte gesagt, das war für ihn ein sehr interessantes Onboarding, weil man muss sich das natürlich so vorstellen, je nach Konzern hat man natürlich dann, ja, ich glaube, es gibt es immer weniger, diesen Schlüssel, wo man zur Vorstandsetage hochfährt und natürlich auch gewisse Hürden zu nehmen als Mitarbeiter, bis man dann an dem Schreibtisch des Vorstandes sitzt. Und ich denke, das hat definitiv ausgedient. Und das hat uns die Pandemie auch deutlich gezeigt, dass natürlich durch diesen Bildschirmausschnitt zunächst mal jeder gleich war. Aber er sagte, für ihn war das ein ganz neues und durchaus auch positiv belegtes Onboarding, eben nicht eben durch diese Barriere und durch diese Statussymbole getrennt zu sein. Aber Sie haben noch eine andere Frage gestellt, wie sieht die Konzernzentrale von unserer Firma aus? Natürlich haben auch wir eine Konzernzentrale, die einen repräsentativen Kundenbereich hat, aber in der Regel sind wir, je nachdem, welcher Standard Sie anschauen, auf kleine Vertriebsbüros begrenzt, die sich heute schon entsprechende Standorte mit anderen Firmen teilen. Also bei uns war das Thema Status im Büro noch nie ein Thema und noch nie in der Firmenkultur, verankert. Also hier war eher ein Großraumbüro, an dem unabhängig von der Hierarchieebene jeder einen ähnlichen Arbeitsumfeld sitzt.
Wir halten also fest, die großen Gebäude, die prunkvollen, die haken wir irgendwie so ein bisschen ab. Können wir direkt die Dienstwagen mit abhaken, weil man muss ja nicht mehr hinfahren sozusagen. Was bleibt denn dann? Was ist denn dann ein Statussymbol, wo wirklich Mitarbeiter sagen, das ist mir aber wichtig bei meinem Unternehmen, dass ich XYZ habe? Was könnte das sein? Was beobachten Sie da?
Also auf jeden Fall, was wir sehen, ist, dass genau diese IT-Ausstattung, ich würde fast sogar provokativ sagen, dass das Notebook ein neuer Dienstwagen ist. Also sprich, das Statussymbol des Dienstwagens durch das Notebook durchaus den Rang abgelaufen bekommt. Das ist mit Sicherheit ein Thema. Das andere Thema, was wir sehen, ist, was ich vorher gesagt habe, das Thema Nachhaltigkeit bei der Arbeitsplatzwahl, aber auch Dinge, die damit verbunden sind, wie gebe ich dem Mitarbeiter Mobilitätsdinge mit, anstelle eben genau solche Geschichten wie zum Beispiel Jobrad, was in Deutschland einen extremen Zulauf erhalten hat, um eben hier auch auf die veränderte Art der Mobilität zu reagieren.
Dann lassen Sie uns doch zum Abschluss gemeinsam so ein bisschen in die Zukunft gucken. Das waren jede Menge Trends, jede Menge Ausblicke schon. Aber wenn Sie ganz konkret überlegen, wie könnte mein Arbeitsplatz bei HP oder Ihre Zusammenarbeit mit den Kollegen in 5 Jahren aussehen, was erwarten Sie?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass das hybride Arbeiten in der Form, wie wir es jetzt angegangen sind, ein Teil unserer Arbeitskultur bleiben wird. Das wird nicht mehr zurückgehen und wir werden in eine Art Arbeiten von zu Hause oder eben dann im Büro in einer hybriden Form übergehen. Das Zweite, was ich auf jeden Fall sehe, ist, gewisse Dienstreisen sind per se. Man wird sich nicht mehr, wenn es nicht unbedingt vonnöten ist, wegen einer Stunde Gespräch 200 Kilometer One Way ins Auto setzen, sondern solche Dinge werden mit Sicherheit in der Regel zukünftig online abgehandelt werden. Und das passt natürlich auch zu dem Umweltverhalten und zu den Umweltzielen, die wir uns als Firma, aber die uns auch die Gesellschaft vorgibt. Also ich bin davon überzeugt, dass das hier einen positiven Impact hat. Aber ein weiterer Punkt, den wir heute nicht so tief angesprochen haben, wird der Punkt sein, Dieses flexible Arbeiten gibt mir auch ein anderes Work-Life-Balance. Klar ist der Stress durchaus gestiegen, die Taktrate der Meetings ist deutlich gestiegen, aber gibt es auf der anderen Seite auch positive Dinge. Man ist mehr bei der Familie, egal ob man jetzt kleine Kinder hat, ob man Eltern hat, die man vielleicht betreuen muss im Alter. Diese Möglichkeit und die Möglichkeiten, die mit dem hybriden Arbeiten, mit dem flexiblen Arbeiten verbunden sind, eröffnet völlig neue Arbeitsmodelle. Mit diesen Grundvoraussetzungen und dieser neuen Kultur bin ich fest davon überzeugt, dass wir in eine produktivere, flexiblere und bessere Arbeitsumgebung in der Zukunft kommen.
Hybrides Arbeiten, also IT als Statussymbol, Nachhaltigkeit als wichtiges Thema und weniger Reisen, das ist doch eigentlich eine Zukunft, auf die wir uns freuen können. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Fauser, für all die Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.
So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.